Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie zu Radio Wolf, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute mit dabei, aus der Schweiz zugeschaltet, ist Herr Martin Steininger. Martin Steiner, entschuldige. Martin, du bist mit in der Leitung.
Ja, ich bin hier in der Leitung. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend. Martin, du bist Theologe, du bist selbstständiger spiritueller Begleiter.
Ja.
Du begleitest seit fast Jahrzehnten oder seit Jahrzehnten Menschen auf ihrem spirituellen Weg. Du bist auch Meditierender, Meditationslehrer, wenn man das so sagen kann. Und du hast auch ein Buch zum Thema Meditation geschrieben. Meditation hilft. Ich habe dich eingeladen, weil ich gern mit dir darüber sprechen will, wieso Meditation heutzutage erstens ein wichtiges Phänomen ist. Also wir hören immer wieder von immer mehr Menschen, dass sie meditieren. Und zweitens, und damit würde ich sozusagen auch als Einstiegsfrage einsteigen, dass Meditation vielleicht etwas ist, das unsere Zeit auch dringend braucht. Einfach als Frage an dich, braucht unsere Zeit Meditation? Und wenn ja, warum?
Ich brauche ganz dringend Meditation, merke ich, und viele Menschen, mit denen ich zu tun habe, bei denen verändert sich ganz klar etwas, wenn sie mehr in der Lage sind, auf sich selbst sich zurückzubesinnen. Ich begleite zum Beispiel Paare und oft in Spannungen oder Krisensituationen ist man oft gar nicht mehr in der Lage, seinen eigenen Bezugspunkt wirklich frei wiederherzustellen und da mal still zu werden, sich zu spüren unterhalb der Gedanken, sich zu spüren in dem Herzschlag, in dem Atem. Das ist etwas sehr Befreiendes und etwas, was den Bezug zu sich selbst und zur Umgebung sehr schnell verändert. Wir sind heute in einer Zeit, die sehr bewegt ist, die Veränderungen schnell passieren und uns optisch, akustisch, emotional enorm fordert. Und die Fähigkeit, inmitten all dieser Reize, sich auf sich selbst zurückzubesinnen, sich zurückzuholen und wieder ins Hören zu kommen und innerlich still zu werden. Das ist eine große Befreiung. Ich habe immer wieder Patienten, die zu mir kommen und sagen, innerlich Ruhe finden können. Das wär's. Das ist etwas, das ich so vermisse.
Innerlich Ruhe finden. Lass mich mal so sagen, da gibt es ja auch sehr viel andere Techniken. Innerlich Ruhe finden, ich denke an den Wald, ich denke an die Berge, ich denke an die Musik, ich denke an den Sport, und die Liste ist lang. Und das sind ja auch alles ganz tolle Dinge. Und vielleicht ist der Übergang zwischen dem, was ich gerade angesprochen habe, und dem, was Meditation ist, auch ein fließender. Ich würde gern trotzdem ein bisschen dem nachfragen, wenn wir jetzt von Meditation sprechen, warum nicht einfach Ruhe finden beim Spaziergang im Wald? Was ist das Besondere an der Meditation? Und warum ist Meditation als doch für sich Stehendes hier etwas, was immer mehr Aufmerksamkeit findet?
Schon das Spazierengehen im Wald, wenn wir das machen, das hat eine starke Wirkung auf uns zurück. Und wenn wir das machen können, ohne während dem Spaziergang die ganze Zeit über verschiedenste Dinge nachzudenken, sondern wirklich zu horchen, wirklich zu spüren, wirklich zu riechen, dann verändert mich das. Also ich schätze das sehr hoch ein. Das zu machen, das hat eine Wirkung. Die Natur ist stark und die Natur führt uns unmittelbar in die Meditation, wenn wir uns ihr der Erfahrung der Natur widmen können, hingeben können, weil da das Denken einfach langsamer wird und zur Ruhe kommen kann. Und das ist die Richtung, in die ich in die ich selber gehe und in die ich Menschen begleite. Und das, was du ansprichst, dass das heute so begehrt ist und so bekannt ist, sich zu entspannen, zu meditieren, dass das fast schon Mainstream geworden ist, ich finde, das ist eine tolle Kraft. Und viele, meiner Erfahrung nach, bleiben viele aber auch in dem stehen, ich sammle mich ein wenig, ich atme mal aus, ich kann mal ein wenig loslassen und dann, um wieder Kraft zu haben, in meinen sonstigen Betrieb, in meinen sonstigen Rhythmus zurückzukehren. Das ist wirklich nur die Hälfte. Das ist eine wichtige Hälfte. Wenn das passiert, dann passiert schon viel von einer Balance im Leben drinnen, wenn ich für das mir die Muße nehme. Und Muße ist auch schon der Meditation recht verwandt. Mhm. Nicht viel, aber es ist, und da stimme ich zu, es ist erst die Hälfte. Es geht von dort weiter. Und wohin es weitergeht, das ist, wenn ich still werde, und die Erfahrung wirst du teilen können, werden auch Hörerinnen teilen können, nehme ich an. Da gibt es Momente, wenn man so still wird, wo man nicht ins Tagträumen kommt, sondern, und nicht ins Schlafen kommt, ins Dösen, sondern wo man ganz da ist. Ganz da, ganz wach. Und zugleich ist sonst weiter nichts. Alles ist da wie sonst, aber ich bin in einer Präsenz, gegenwärtig, die mich auch ein wenig erschrecken kann, die sowas, die Gänsehaut machen kann, so, das bewusst oder sein oder Bewusstsein. Die Worte greifen da nicht. Und da, durch diese Tür, und meiner Erfahrung nach kennen das die meisten Menschen aus irgendwelchen speziellen Momenten, aber das ist wieder zugeschüttet oder haben nicht den aktiven Zugang, wie sie diesen Zustand selbst ansteuern können. Mhm. Aber kennen tun das viele, glaube ich. Mhm.
Jetzt möchte ich gern diese Erfahrung, die du schilderst, ein wenig nachgehen. Und du hast damit ja auch das Thema Meditation ein bisschen eingegrenzt, weil ich wollte dich auch jetzt noch fragen, was ist eigentlich Meditation? Weil Meditation ist ähnlich wie Musik. Wenn man die Frage stellt, was ist Musik, kriegt man 1000 verschiedene Antworten, was man mit Musik gemeint ist. Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, sprichst du hier im Besonderen über eine Meditation, die jetzt keine Meditation ist, die einen Fokus auf eine Visualisierung oder einen Fokus auf einen bestimmten Zustand ist, sondern die, du hast das mit Gegenwart und Wachheit beschrieben. Mhm. Eine Art und Weise, diese Meditation zu beschreiben, vor allem wenn im buddhistischen Hintergrund, ist es oft als Meditation der Lehre, auch bezeichnet. Diese Erfahrung, die du beschreibst, gesprochen, dass das durchaus auch etwas Erschreckendes sein kann. Ist das nicht, so will ich das zumindest aus meiner Erfahrung schildern, dass wenn man einfach sich entscheidet, anwesend zu sein, ohne bei irgendetwas Besonderem zu sein und loszulassen, dass man eigentlich in diesen Augenblicken erst wirklich bemerkt, womit man alles beschäftigt ist. Also diese ganzen Bezüge, die man zu seiner eigenen, zu meiner eigenen Welt hat, also die Erwartungshaltungen, die Hoffnungen, die Ängste, wo die Gedanken hingehen, das sind alles Bezüge, die ich sozusagen in meine Welt hinein habe und die ständig über ein Spiel von Gedanken, Gefühlen, Bildern, Eindrücken, Reaktionen, ein lebendiges Gewebe ergeben, das mich in dieser Welt hält. Wenn ich in diese Offenheit gehe, die du stellst, heißt das ja auch, dass ich all diese Bezüge einfach einmal beginne loszulassen und merke, wenn ich nicht einschlafe, das hast du ja auch betont, dass wenn ich all diese Bezüge einfach mal sein lasse, das heißt ja nicht, dass sie irgendwo hingehen müssen, sondern dass ich nicht mit ihnen mitgehe, in dem Sinn, in dem ich normalerweise mitgehe, dass ich noch immer hier bin. Aber, und so höre ich dich auch, in diesem noch immer hier sein, weil meine normale Welt zumindest ein wenig in den Hintergrund tritt, nicht mehr so mich in ihren Bann hält, weil all diese Gewohnheiten und Sicherheiten jetzt einmal ein bisschen in den Hintergrund gehen dürfen, kommt etwas in dieses Gewahrsein, das völlig unbestimmt ist. Und es ist doch diese Unbestimmtheit, die einerseits als sehr befreiend wahrgenommen werden kann, aber auch existenziell sehr erschrecken, erschüttern kann und die vielleicht der Meditationserfahrung doch im Kern auch zugrunde liegt. Würdest du das auch oder ähnlich beschreiben oder was ist dein Zugang zu dieser Form von Meditation, von Wachheit und einfacher Präsenz?
Während ich dir zuhöre, Tom, passiert schon genau das. Ich höre dir zu und ich werde mir der Bezüge bewusst und der Gedanken und der Überlegungen und des Gesprächs und zugleich entsteht ein Hören bei mir, dass das Größere, das Tiefe wird. Der Raum wird weiter. Wenn ich einfach so zuhöre, dir zuhöre und merke, wie du das genau beschreibst. Und das lässt sich auch als Übung machen. Ich könnte zum Beispiel das Hören nehmen, dass ich die akustischen Reize aufnehme und mir bewusst werde, was da von draußen hereindringt oder jetzt gerade am Radio, wie die Stimme klingt oder was ich sonst für Geräusche noch daneben habe. Und dann kann ich auch auf das hören, auf die Inhalte. Ich kann aber auch auf die Stimme hören. Ich kann aber auch darauf achten, was macht das mit mir? Wie ist die Resonanz in mir? Geht da was auf? Geht da was zu? Drehe ich mich weg? Und dann wird es noch spannender. Ich kann auch darauf hören. Ich kann wie sozusagen diesem Hören an die Quelle folgen und mir bewusst werden, dass ich höre. Also nicht was es mit mir macht, sondern das. Und da kann es wieder so ein kleines Erschrecken geben. Ich werde mir bewusst, dass ich höre, oder mein Bewusstsein wird sich bewusst, seiner selbst bewusst. Und da sind wir, meines Erachtens, da sind wir das, was Meditation sehr klar von Entspannung unterscheidet, wo die Meditation dahin führt, dass ich mir meines Bewusstseins bewusst werde. Das klingt, wenn ich es zu schnell sage, ein wenig wie höhere Mathematik, ist aber eigentlich, ich komme zurück mit der Aufmerksamkeit zu mir, zur Quelle, zu dem, wo das Ganze sich abspielt. Das ist ein Prozess, wo meine volle Aufmerksamkeit nicht mehr bei all diesen Gebilden und Gefügen ist, wie du sie beschrieben hast, den Bildern, den Gedanken, den Gefühlen, den Aktivitäten, den Sorgen und so weiter. Die nehme ich wahr, aber plötzlich kriege ich einen anderen inneren Bezug.
Aber ist das nicht auch was ziemlich Erschreckendes?
Das ist es. Es ist befreiend. Ich erlebe das so genau in den Kreisen, wo ich Meditationen anleite, auch mit Patienten, für die das neu ist. Das spürt man so im Raum, wenn Menschen diese Erfahrung wieder machen oder zum ersten Mal so bewusst machen oder noch lange wieder machen. Auf einmal wird das so, man sieht es in den Gesichtern, man merkt es im Erzählen. Da ist ein Teil der Aufmerksamkeit geht nach innen. Da ist Innenraum offen. Das ist was anderes, als wenn mir jemand einfach verstandesmäßig was sagen will. Ich habe jetzt das und das erlebt und das war so und so in der Meditation. Es hat eine andere Qualität. Der Mensch ist mehr da. Mehr vom Mensch ist in dem Moment präsent. Und das dahin geht Meditation.
Was würdest du sagen, ist das Erschreckende, wenn ich mal auf diesen Aspekt eingehe?
Das Erschreckende ist, als ich in der Badewanne lag als 15-Jähriger und mit dem Kopf unter Wasser ging, hörte ich zum ersten Mal bewusst meinen Herzschlag. Da bin ich so erschrocken über meine eigene Vitalfunktion. Und da kam der Gedanke, das hört irgendwann auf. Ich spürte wie das Leben selber. Und ich glaube, das ist so etwas Ähnliches. Ich werde mir des Raums bewusst, ich werde mir meiner selbst auf eine andere Art bewusst. In diesen Gedanken sind wir immer ja ständig innerlich am Kommentieren, am Reden. Wir drehen ja ständig Filme in uns drinnen. Wir haben ja dauernd Dialoge und denken, das ist so. Und plötzlich fange ich wie von einer Ebene dahinter, darüber, darunter an, auf diese Dialoge in mir, die plötzlich stiller werden, zu schauen. Und das ist erschreckend. Also befreiend erschreckend.
Ist dem auch so, um das versuchen, in meinen Worten auch nachzuvollziehen, was du schilderst, dass das Erschreckende auch darin besteht, ganz einfach, dass ich nicht mehr weiß, wer ich bin. Weil so eigentümlich das erscheint, solange ich mit meinen Hoffnungen und Problemen ganz eins bin, als mein Problem, meine Hoffnung. Und das Interessante ist, dass das völlig egal ist, ob das etwas ist, das ich liebe oder etwas ist, das ich hasse. Das Entscheidende ist, dass es meins ist. Solange weiß ich in einem gewissen Sinn, wer ich bin. Nämlich der, der dieses oder jenes hat, hofft, nicht bekommt, gerne hätte, wie auch immer. Da ist eine Sicherheit drinnen, ja, genau diese Sicherheit. Ich weiß, wer ich bin. Wenn, so wie du das schilderst, diese Selbstgespräche, über die diese Selbstvergewisserung ja permanent läuft, in den Hintergrund tritt, man kann es zumindest so formulieren, der Raum in den Vordergrund, in dem all diese Selbstgespräche erscheinen. Man könnte diesen Raum auch Bewusstsein nennen. Einfach jener Raum, in dem überhaupt Selbstgespräche möglich sind. Und der Raum selber ist nichts anderes als jene Bühne, in dem all diese Akteure auftreten. Er selber ist leer. Aber ich bin noch immer hier. Und diese Selbstgewissheit, zu wissen, wer ich bin, entgleitet mir. Und ich bin eigentlich vor einer radikalen Herausforderung gestellt, nämlich diesen Nichtwissen zu misstrauen oder zu vertrauen. Und die Kraft der Meditation, so würde ich das formulieren, ist dieses Erkennen, dass ich diesen Nichtwissen, das man durchaus auch Mysterium nennen kann, zutiefst trauen kann. Das heißt, ich muss nicht wissen, um vertrauensvoll hier jetzt gerade anwesend zu sein. Was auch gleich bedeutet, ich brauche eigentlich nichts. Ja? Also ich brauche nicht ein bestimmtes Gefühl, eine bestimmte Identität, ich brauche von dem alles nichts. Da ist in dieser Anwesenheit besteht die Möglichkeit zu vertrauen oder vertrauensvoll anwesend zu sein. Yeah. Und das ist durchaus eine Schwelle, über die man gar nicht so leicht geht, die aber als Erfahrung eine unheimlich bedeutsame Kraft hat. Also wenn diese Erfahrung sich in einer Weise einstellt, ist es eine Erfahrung, die bleibt einem nicht gleichgültig. Das ist eine Erfahrung, die ein Leben prägen kann. Genau. Willst du das so auch sehen?
Ja, stimme ich voll zu. Die verändert die Weltanschauung. Die verändert, wie ich Welt erlebe. Die verändert, wie ich mich selbst erlebe. Und man liest immer wieder Schilderungen, stellt sich das auch, denke ich, manchmal so vor, wenn man selbst vielleicht nicht so viel Erfahrung mit Meditation hat, dass das so durchbruchartig passiert und einen so erschüttert. Und das gibt's. Und ich kenne auch ein paar wenige solche Momente, wo es mich recht geschüttelt hat. Aber meistens wünscht man sich, tiefer gehen zu können, als einem das dieser ganze Gedankenstrudel und Gefühlszirkulationen in einem erlauben. Das heißt, ich kann da mal eintreten, ich spüre, wow, das geht auf, aber sehr bald kommen häufig die alten Gewohnheiten und es ist gar nicht so so leicht, da einfach so in die Tiefe zu gehen mit einmal. Also, und ich ermutige auch die Leute immer wieder zu sagen, das steuerst du selbst, das steuern sie selbst. Wenn es ihnen unheimlich ist, gehen sie einen kleinen Schritt zurück und gehen sie nochmal neu dran heran. Mhm. Ich leite auch immer an, orientiere dich am Körper. Nimm einen Bezugspunkt, wo du klar spürst, da ist zum Beispiel der Atem. Starre nicht einfach in die Leere, wenn das ungewohnt ist oder wie beängstigend wirkt. Mhm. Spür, dass du lebendig bist, auch wenn du ganz ruhig sitzt. Mhm. Da gibt es den Zyklus vom Ein- und Ausatmen. Geh mit dem mal mit, spür das. Da gibt es einen Herzschlag, da gibt es diese Lebendigkeit in den Händen, im ganzen Körper, dieses innere Fließen. Schau mal, ob du das spüren kannst. Du kannst dich an dem Lebendigen orientieren. Und da, das ist, deshalb finde ich es wichtig und erwähne ich es an dieser Stelle, weil da entsteht Vertrauen in diese inneren Prozesse. Mhm. Die inneren Prozesse sind nicht nur heftige Emotionen, das sind nicht nur schwierige Gefühle von Leere oder Desorientierung. Da ist Wärme, da spüre ich den Körper, da spüre ich die Schwerkraft, da sitzen alles Phänomene, die ich im normalen denkenden Alltagszustand nur ganz am Rande, wenn überhaupt, wahrnehme. Mhm. Leite immer wieder an, geh denen entlang, spür die. Und an denen kannst du dich wie ein wenig verankern. Du merkst, die sind real da, die sind real mhm. wahrzunehmen. Da geht es nicht um Imagination, da geht es nicht um in irgendwas abspacen. Du bist real da. Und je mehr du Vertrauen fasst in diese Erfahrung, umso mehr bist du von selbst Neugierde entwickeln, da tiefer zu gehen und die Aufmerksamkeit weiter werden zu lassen. Und mhm. auch, wenn du vorher beschrieben hast, diese Dinge wie ein wenig zurückzulassen und einfach merken, ich bin da. Und da kommt dann dieser weite Raum, wird der spürbare, den du beschrieben hast.
Mhm. Was du gerade beschrieben hast, auch die Wahrnehmung des eigenen Atems, die Wahrnehmungen des Herzschlags oder einfach auch schlicht die Wahrnehmung meiner körperlichen Anwesenheit ist insofern ja auch ein sehr hilfreicher Schritt, weil wenn ich einfach diese meine körperliche Anwesenheit als solche wahrnehme und das ist meines Erachtens der entscheidende Punkt, ohne etwas damit zu machen, mhm. dann geschieht schon etwas, was wir normalerweise nie tun, nämlich, dass wir uns nicht identifizieren. Mhm. Wir sind ja schon anwesend, genau. bevor wir uns identifizieren. Mhm. Wir sind ja schon in auch unserer körperlichen Anwesenheit, bevor wir uns identifizieren. Also bevor wir unseren Atem als zu langsam oder zu schnell oder wie auch immer empfinden oder gerade richtig. Bevor wir unseren Herzschlag als was Beruhigendes oder etwas Unberuhigendes empfinden, schlägt das Herz. Die Meditationserfahrung hat durchaus ja auch verschiedene Dimensionen. Mhm. Das eine ist wirklich auch Anwesenheit in meiner Leiblichkeit. Mhm. Und sie kann durchaus auch über diese Erfahrung der Leiblichkeit hinausgehen, wo sagen, so etwas wahrnehmbar ist, was reine Gegenwärtigkeit bezeichnet werden könnte. Und diese reine Gegenwärtigkeit ist in sich meines Erachtens eigentlich schon auch die kulturelle Kraft, die in der Meditation liegt. Weil wenn ich jetzt einen großen Dreh mache, ja, und uns einfach, und natürlich rede ich jetzt so von der menschlichen, von der Conditio Humana als Ganzes, also seit wir Mensch geworden sind, also seit wir Kultur geworden sind, ist das Teil von uns geworden, aber in unserer jetzigen Zeit, in der wir, es gibt diesen schönen Ausdruck der Mediatisierung, also in der alles und jedes, was wir erfahren, schon auch über die mediale Realität, die wir eingetaucht sind. Wir können eigentlich fast Natur nicht mehr wahrnehmen, ohne all die Naturfilme oder Filme, die in Natur uns gewisse Geschichten erzählen, sie mitschwingen zu lassen. Also wir sind eigentlich tief eingetaucht in eine Myriade von Storylines, von Erzählungen, wer wir sind, was wir sind. Storylines, die immer mehr auch Teil einer industriellen Bewusstseinskultur geworden sind. Mhm. Also ein Punkt, der mir zum Beispiel hier einfällt und den ich doch sehr bedenkenswert finde, ist eine Psychologin, mit der ich einmal gesprochen habe, die Untersuchungen gemacht hat mit Kleinkindern, Vorschulkindern, über ihre Traumerfahrungen. Sie gefragt hat, was sie denn eigentlich träumen, diese kleinen Kinder. Und zum Erschrecken der Psychologin haben diese kleinen Kinder die Cartoons der Cartoon-Welt als ihre Träume geschildert. Seien das jetzt Disney-Figuren, seien das was auch immer. Und die Psychologin gemeint hat, nein, erzählt mir eure eigenen Träume. Und die Kids hat gesagt, das sind unsere Träume. Also zu sehen, wie so, unsere mediatisierte Welt zutiefst in unser Innerstes eingedrungen ist, ohne das jetzt dem nachzugehen, was jetzt da okay dran ist oder nicht okay dran ist, es ist so. Mhm. Aber zu sehen, dass wir als Menschen immer schon und jetzt noch mehr eigentlich in einem Bündel von einem Konstrukt von erzählten Geschichten sind, die wir uns selber erzählen und die wir erzählt bekommen und die wir zum guten Teil auch industrialisiert erzählt bekommen. Und Meditation ist in einem gewissen Sinn, wenn ich das mal so platt sagen darf, auch eine Durchschneidung des gordischen Knotens.
Genau, ganz genau. Plötzlich ist es still.
Genau.
Plötzlich ist es still. So wie wenn du aufhörst zum Reden oder ich und da dazwischen gibt's Pausen, dazwischen ist nichts, ist Leere. Und doch ist mehr als das, ist eine Präsenz von dem Bogen unserer Begegnung. Und da ist Meditation wirklich eine radikale Befreiung. Moment, und wenn das nur ein Moment ist, der regeneriert so tief, ein Moment, wo diese Bilder und diese Flut, die mag weitergehen, auch in mir zum Teil, aber mit dem Schwerpunkt meiner Aufmerksamkeit bin ich nicht mehr in denen und gehe mit denen mit, sondern horche, lausche. Und das, ich glaube, das gibt uns auch eine enorme Unabhängigkeit von dieser Medialisierung und von dieser Gedankenwelt, weil unter der Medialisierung, der geschichtliche Strom, der diese Medialisierung möglich gemacht hat, ist ja die ganze Aufklärung, die ganze Vernunftswelle, wo das Denken im Zentrum steht, die ja riesige Befreiungen gebracht hat, aber die jetzt in ihrer Einseitigkeit auch sich wie ins Verrückte in uns entwickelt, uns auch verrückt macht. Man krank vor lauter mentalem Getriebe. Und da das zu finden, dort drinnen plötzlich wieder aussteigen zu können, das ist Meditation. Plötzlich wie eine Tür aufzumachen und ich gehe raus und es ist still. Mhm. Ich bin da. Ich bin da mehr als zuvor, als er so heftig Bilder und dachte und machte. Ich bin da und alles gibt's auch noch, aber ich bin da. Mhm. Ich spüre das plötzlich. Ich spüre das jetzt gerade. Ich erfahre es.
Mhm. Wow. Aber da habe ich noch eine Frage dran.
Ja.
Weil ich kann da wirklich ganz mitgehen mit dem, was du sagst. Aber was ich hier auch noch sehr eigentümlich finde, ist, dass ich das nicht nur erfahre, dass da nicht nur, so wie es so schilderst, eine Tür aufgeht, sondern, und da möchte ich gerne mit dir einfach dem nachfragen, warum ist das so? Ich erfahre das als bedeutsam. Mhm. Also da ist Stille, und wir können hier einfach mit verschiedenen Worten versuchen, uns dem zu nähern, aber natürlich liegt es in der Natur der Sache, dass Worte das auch nicht ganz erreichen. Mhm. Aber soweit eben Worte es trotzdem ansprechen können, das, was sich hier zeigt, ist nicht nur einfach offen, es ist nicht nur einfach leer, es ist nicht nur einfach auch frei, still, Frieden, all diese Worte, die ja von vielen, vielen Menschen, die diese Erfahrungen in verschiedensten kulturellen Kontexten gemacht haben. Also darüber könnten wir auch sprechen, dass das natürlich in unterschiedlichen kulturellen Kontexten auch in verschiedenen kulturellen Bedeutungsinhalten eingebettet ist. Aber wenn wir jetzt mal von diesen kulturellen Kontexten ein wenig absehen und versuchen, den Kern der Erfahrung uns anzusehen, finde ich es doch sehr eigentümlich und nachfragenswert, dass das nicht nur einfach ist, sondern dass das als zutiefst bedeutsam empfunden wird, dass es so ist. Frage mal an dich, würdest du das überhaupt einmal so sehen? Ich behaupte das ja jetzt nochmal so. Mhm. Und wenn du es so sehen würdest, warum ist das so?
Wenn ich einem Menschen gegenüber sitze und wir reden miteinander und plötzlich schauen wir uns an und beide schauen uns an, hören uns zu und keiner sagt etwas, so, wir sind beide voll da. Mhm. Da spürt man unmittelbar die Bedeutsamkeit und die ist gar nicht so leicht zum Aushalten, möglicherweise, mhm. Weil da ein gefühlter Kontakt entsteht, der nochmal anders ist, als wenn wir einfach über Inhalte reden. Und da ist mehr Bedeutung. Die emotionale Seite kann mitschwingen, die körperliche Seite kann mitschwingen und die seelische Ebene kann mitschwingen. Und damit wird es bedeutsamer, als wenn es nur ein Gedanke ist. Ein Gedanke ist ein viel schmälerer Ausschnitt meiner Wirklichkeit und unserer Kommunikation, als wenn ich gleichzeitig mit meinem Herz wage, hinzufühlen, was da passiert, wenn wir so miteinander reden. Das hat mehr Bedeutung. Es sagt mir mehr. Es ist auch bedrohlicher, wenn es für mich unangenehm ist. Aber es wird auch schneller klarer, was es für mich dann bedeutet. Und von daher ganz klare Zustimmung. Und warum es so ist, weil ich mehr da bin. Und ich war vorher genauso da, aber das heißt, in meinem mein Bewusstsein umfasst mehr Wirklichkeit. Mehr Wirklichkeit auf von meiner eigenen, was ich eigentlich dazu empfinde, weil wir können ja miteinander sein, ohne dass wir richtig, wirklich wahrnehmen, es wirklich zulassen, was wir emotional, was wir im Herzen, in der Tiefe der Seele in dem Moment eigentlich spüren. Wir haben ja alle von klein auf gelernt, ganz doll zu funktionieren und ein Bild aufzubauen, wie wir für andere sehen. Und wenn ich das mich wage, das zu spüren, dass das gerade entsteht, vielleicht, ich muss das nicht einmal weglassen, ich muss mir dessen bewusst werden, spüre ich sofort Bedeutsamkeit. Mhm. Ich finde, das ist ein gutes Wort dafür. Mhm. Ich könnte auch gefühlter Kontakt sagen. Mhm. Ich glaube, dass die Welt sich verändert. Ich bin tief überzeugt, die Welt oder unsere Zivilisation und damit die Welt sich verändert, wenn wir einen gefühlten Kontakt haben. Zu einem Tier, ein gefühlter Kontakt oder zu einem Mensch, ich kann den nicht mehr einfach rauswerfen, geschweige denn töten wollen. Der gefühlte Kontakt ist, wenn wir es wirklich anschauen und wenn ich das Tier meinetwegen spüre, dann ist das was anderes, als wenn da irgendwas Abgepacktes in einem Supermarkt liegt. Da haben wir keinen Kontakt mehr zu der Wirklichkeit, die da dahinter steht. Abgeschnitten. Und das passiert durch Meditation, dass eigentlich wieder so ein Spüren, aber nicht in dem Missverständnis, alles rosa-rot oder schön oder glücklich, sondern ein gefühlter Kontakt, so würde ich es eher nennen, zustande kommt und ich fähig bin, den zu halten, weil der braucht eine persönliche und seelische Präsenz. Es ist ja nicht von ungefähr, dass wir in Traumata oder so, dass wir einfach nicht mehr fühlen, sozusagen, weil wir diese Präsenz nicht mehr standhalten können, weil es die Erfahrung für uns zu überwältigend ist.
Dieser gefühlte Kontakt, den du beschreibst. Ja. Und ich bin noch immer auch mit diesem Augenkontakt, den du als Eröffnung hier gesetzt hast. Ja? Mhm. Wenn ich dir gegenüber stehe und sitze, selbst wenn es sozusagen auf einer vorgestellten Art und Weise ist. Also wenn wir zum Beispiel jetzt, wir sitzen, ich weiß nicht, wie viele Kilometer auseinander, aber in einer inneren Weise erlebe ich dich einfach als Gegenüber. Mhm. Und in einer Weise ist das auch ein ähnlicher Kontakt, wie ein Blickkontakt sein kann.
Genau.
Und diese Bedeutsamkeit der Anwesenheit ist einfach klar unterscheidbar von dem, wo ich dem keinen Raum gebe, wo wir zwar irgendwie reden so, ja. Aber ich bin, so sagt, nennt die Sprache das zumindest nicht ganz anwesend, mhm. Und du bist nicht ganz anwesend. Mhm. Und jeder Mensch, glaube ich, kennt den Unterschied, wenn aus irgendeinem Grund zum Beispiel direkt physisch sich zwei Augen treffen und sie sich nicht nur treffen, sondern finden. Mhm. Da leuchtet etwas auf oder da blitzt etwas auf oder da scheint wie auch immer, mhm. Das mit diesem gefühlten Kontakt zu tun hat, den du beschreibst, mhm. Das nicht bedeutungslos ist, also das ist dieser Kontakt ist nicht wirklich, wenn er nicht auch Bedeutung hätte, also wenn ich dir in die Augen schaue und das heißt nichts, ist da auch irgendetwas nicht anwesend. Mhm. So würde ich das beschreiben. Und das ist an und für sich schon erstaunlich genug, also dem nachzugehen, was passiert hier eigentlich, wenn wir uns in diesem Sinne begegnen. Mhm. Und jeder kann wahrscheinlich nachvollziehen, dass bedeutsame Begegnungen in der einen oder anderen Weise damit zu tun haben. Mhm. Jetzt reden wir natürlich von Meditation und darum würde ich das sozusagen noch um eine Stufe weiterführen und sagen, dass es anscheinend auch die Möglichkeit gibt, lass es mich so formulieren, diesen Mysterium in die Augen zu sehen und in der gleichen gefühlten Begegnung aufzuwachen, die ich mit einem anderen Menschen erfahre und auch mit der gleichen Bedeutsamkeit dieser Begegnung. Weil das ist ja auch etwas in dieser Begegnung Mensch zu Mensch, wo ich dich sehe und du mich siehst und wo wir nicht wirklich getrennt sind. Mhm. Weil da ist etwas, so würde ich jedenfalls diese Erfahrung beschreiben, wo Trennung nicht letztendlich der Fall ist. Lass es mich so formulieren.
Mhm. Mhm. Ich bin ganz,
Und wenn das jetzt, ich rede natürlich jetzt teilweise metaphorisch, aber in einem gewissen Sinne auch nicht. Wenn das in der Begegnung mit diesem Nichtwissen, mit dem Mysterium aufleuchtet, wem oder was begegne ich hier?
Ja, da werde ich still, wenn ich dir zuhöre, und da geht so ein leichtes Beben durch mich hindurch. Weil ich das so erfahre und weil ich gar nicht so leicht darüber rede. Mhm. Wenn ich jemand wirklich die Art begegne, so dass ich als ganzer Mensch da bin und der andere auch, dann wird das Mysterium spürbar. Mhm. Spüren wie wir eine Einheit, die uns beide umfasst und verbindet. Mhm. Und wenn ich bei mir selber in die Tiefe gehe, für mich allein, erlebe ich das ganz, ganz ähnlich. Mhm. Wenn das wirklich geschieht, dass ich so wie Schicht um Schicht, wie eine Münze, die da so im Wasser nach unten schwebt, das zulassen kann, dass meine Aufmerksamkeit tiefer hineinsinkt in die eigene Wirklichkeit, ins eigene Herz, dann kann ich das immer wieder mal erfahren, dass das einfach ein Sein ist, eine Stille, aber auch ein Geheimnis. Und das verbindet, ich muss jetzt auch Worte nehmen, aber da ist eigentlich nicht mehr getrennt sein, dies oder jenes, oder nur ich oder die anderen vergesse ich. Oder das ist tiefe Verbundenheit auch mit dem Leben selber. Deswegen meinte ich, wenn ich das Herzklopfen zu spüren oder den Atem, hat ja auch schon etwas von dem. Da spüre ich das Mysterium des Lebens. Ich jedenfalls spüre es mehr, als wenn ich mir beim Denken zuhöre. Mhm. Ich spüre es auch mehr, wenn ich das Flattern der Blätter im Rauschen, im Wind höre, das sehe und da still werde und mir das auf mich wirken lasse oder ein Bach, der runterfließt. oder so. Ich spüre das da mehr. Und wenn ich da tiefer reingehe, da kommt auch wieder dieses Erschrecken oder Staunen, etwas Unheimliches und doch sehr Heimliches, also Geheimnis. Da steckt überall, stecken da so Wurzeln drinnen von Daheimsein, dass wir in dieser Form in unseren Funktionen, in unseren Konzepten nicht finden können. Wir werden diese Ruhe dort nicht finden. Wir können dort ist Suche, dort ist Forschen, dort ist Versuchen, das zu verstehen und miteinander abzugleichen. Aber in dieser Erfahrung, da bin ich wie, dann ist auch irgendwann ist auch kein Beobachter mehr, der jetzt auf irgendwas schaut, sondern das, was man dann vielleicht non-duale Erfahrung nennen könnte, aber das einfach so das Dasein, bewusstes, waches Dasein, und das ist geheimnisvoll und ich habe da das für mich auch sehr spannend, weil ich bin ja sehr christlich aufgewachsen, war so ein leidenschaftlicher Gottsucher und so ein religiöser Mensch. Und ich habe über die Meditation, über die Stille, das war für mich ein unglaubliches Erlebnis, dass ich in der Stille genau dieses Geheimnis dem wieder begegnet bin, dass ich in den kostbarsten Momenten von Anbetung oder so religiöser Hingabe gekannt habe. Einfach in der Stille, es ist genau das gleiche Geheimnis, es ist das Geheimnis des Lebens, das da durch mich hindurch passiert oder durch einen Blick oder so. Ich empfinde das auch wie ein Gang zur Quelle oder so. Irgendwas regeneriert sich in mir sehr schnell und sehr tief, wenn ich diese Ebenen spüre, auch jetzt, wenn wir so darüber reden.
Das find ich ja auch so eigentümlich dran. Du sprachst gerade vom Gang zur Quelle, dass diese Erfahrungen, die du ansprichst, und die kann man ja auch auf die unterschiedlichste Art und Weise haben. Und ich habe es vorher auch schon angedeutet, man kann sie auch auf die unterschiedlichste Art und Weise kulturell konnotieren. Ja? Ja. Also kannst sie in verschiedenen religiösen Systemen, in verschiedenen Kulturen mit verschiedenen Bedeutungsinhalten und Verständigungshintergründen interpretieren. Mhm. Und das ist auch alles gut so und ist auch spannend, das zu sehen und auch spannend zu sehen, in welchem Zusammenhang das steht. Aber da ist etwas an der Erfahrung selber, das hat etwas von dem, was du ansprichst, mit zur Quelle gehen. Es hat auch was, und das ist interessanterweise, dass das dann auch in religiöser Literatur oft vorkommt, es hat was mit Neugeburt zu tun, oder es wird als Neugeburt wahrgenommen, als würde hier, was immer das heißen mag, neu geboren werden aus dieser Erfahrung heraus. Als würde sozusagen dieser Zeitstrom von Bedingungen, wo das eine das andere bedingt, in dieser Erfahrung zumindest in Ansätzen, ja, jetzt, ohne jetzt so großen mystischen Erfahrungen schreiten zu wollen, ja, aber dass da etwas gelöst wird. Also ich möchte jetzt gar nicht so bombastisch von den großen Erleuchtungserfahrungen, sondern ganz simpel, dass hier etwas gelöst wird.
Ja, genau.
Ja. Was als Gang zur Quelle, als würde hier wieder neu geboren werden, was das jetzt auch immer heißt, ich weiß das gar nicht so genau. Interessant ist auch, wenn man aus dieser Erfahrung sozusagen im übertragenen Sinn oder auch im wörtlichen Sinn die Augen wieder aufmacht, dass die Welt einem viel näher erscheint. Und ich beschreibe das einfach nur phänomenologisch, ohne jetzt sozusagen dem erklären zu können, was ich damit meine. Aber so zeigt sich das Phänomen dessen, was wir hier gemeinsam hier betrachten, wenn wir über Meditation reden. Und du hast vorher auch sozusagen mit unserer Kultur angesprochen, du hast die Aufklärung angesprochen, du hast davon gesprochen, wie sehr wir einfach auch antrainiert sind in Konzepten und auch geistigen Konstrukten zu leben. Durchaus nicht nur im schlechten Sinne. Also ich will das überhaupt nicht verdammen. Ich glaube, dass es ganz gut ist, auch zu sagen, ein Modell der Welt zu entwickeln, auch wenn das sozusagen Abstraktion braucht. Also das sind geistige Errungenschaften, die will ich hier überhaupt nicht schlecht reden. Und ich möchte gern auf etwas zurückkommen, was hier vielleicht im Kern oder zumindest ein Ding, was im Kern der Sache auch liegt, nämlich dass unsere menschliche Kulturgeschichte und Bewusstseinsgeschichte ja zu einem Gutteil auch als Individuationsgeschichte beschrieben werden kann. Also dass wir zu dieser Ich-Findung, wo ich als Individuum mich in meiner Eigenheit wahrnehme und unsere westliche, moderne, postmoderne Kultur ist sicher einer der Höhepunkte dieser Kulturbewegung. Und diese Ich-Werdung, da liegt ja auch unheimlich Spannendes und Wichtiges drin, um überhaupt zu sagen, ich sagen zu können. Aber hier einfach mit, einfach in die reinzunehmen, ich kann diese Ich sagen, hängt davon ab, dass ich auch ein Nicht-Ich setze. Also Individuation hat von ihrer Bewegung her, von ihrer Eigenheit, etwas mit Trennung zu tun. Ich muss mich sozusagen von allem anderen trennen, um mich von allen anderen getrennt als mich wahrnehmen zu können. Und das ist auch eine tolle Sache. Ja? Auch das möchte ich nicht schlecht reden. Aber wenn sozusagen dieses Ich transparent wird, weil ich glaube nicht, dass es darum geht, sozusagen in Ichlosigkeit zu versinken, obwohl hier gibt es dann verschiedene Interpretationsrahmen, wie das verstanden werden kann. Aber lassen Sie mich mal so ansprechen, wenn es transparent wird, dann tritt das in Kraft, was du, glaube ich, auch mit diesem zur Quelle gehen, oder wo auf einmal die Welt wieder anfängt zu leuchten. Und wo ich auf einmal mich auch in der Lebendigkeit der Welt jenseits von Identitäten und Konstrukten anwesend empfinde, in einer Weise, die sehr, mir fällt kein besseres Wort ein, die sehr gesund erscheint.
Ja.
Und ist nicht das auch eines der Gründe, dass wir mit all diesen kulturellen Errungenschaften, die wir haben, von technischen, medialen, von Individuation, von all diesen kulturellen Konstruktionen, die wir uns errungen haben, dass wir hier auch einfach einmal loslassen können und wieder mal zur Quelle gehen, um dein Wort zu nehmen, um dann all das andere aus diesem Blickwinkel des zur Quelle gegangen Seins vielleicht mal neu auch ansehen zu können, auch neu ordnen zu können.
Ganz genau, denn es ist ja fantastisch aufregend und auch enorm anstrengend, so denkend, entwerfend, reflektierend, planend, handelnd, als bewusster, reifer Mensch durch die Welt zu gehen. Es ist enorm spannend und fantastisch, aber wir spüren ja eigentlich immer, behaupte ich einfach mal so, irgendwo spüren wir immer, dass das nicht wirklich diese Persönlichkeit, dass die nicht wirklich trägt, dass die auch eine Konstruktion ist in einem gewissen Maß. Dafür haben wir so ein intuitives Gespür, wenn wir die gerade so richtig kräftig aufbauen, und hoffentlich machen wir das, weil das brauchen wir zum Beispiel, ein richtig schönes, starkes, ausgebildetes, reifes Ich, dann merken wir es gewisse Phasen nicht, wenn wir so richtig in der Freude unserer Kraft sind und auch noch Erfolg dazu haben, dann ist das Gott sei Dank mal weg. Da gibt's keine Frage. Aber sehr schnell kommt in stillen Momenten oder in Krisenmomenten oder so, kommt dieses Gefühl, ja, der Sinn von dem Ganzen, diese Bedeutsamkeit, diese innere Logik, dieses innere Einleuchten, ja, so ist es, die fehlt, das spürt man. Da ist noch mehr, man sucht nach mehr. Und ich glaube, dass das in dieser Erfahrung von dem Einsein oder Dasein, dass wir von dem eine ganze Menge dort drin erfahren können und damit eine Balance finden zwischen dem kraftvollen Raustreten und Handeln und in dem Einfachsein. Das ist wie Ein- und Ausatmen. Und von daher stellt auch Meditation überhaupt nicht unsere Errungenschaften der ganzen Denkwelten in Frage, sondern es relativiert einfach, es tut wieder ein Feld auf, wo wir wieder atmen, wo wir wieder, auch die Ideen, die kommen ja aus dem Raum, die neuen Ideen kommen ja nicht aus dem Denken, dort ordnen wir, dort reflektieren wir die Dinge. Aber dann, das ist wie so zwischen, die Zwischenräume oder Einfälle, da kommt was rein, das ist Stille, da ist ein Horchen dahinter. Da war ein Moment, wo nicht alles ausgefüllt war. Da waren Zweifel, da waren bis zu Durchdenken, bis wirklich an die Grenze und dann ein Loslassen und irgendwo entsteht da plötzlich was Neues. Mhm. Diese Kreativität, die hat mit diesem Raum, mit diesem Horchen zu tun. Ich glaube, die kommt aus diesem Raum, den wir da mit Meditation betreten wollen oder können. Mhm.
Ich möchte gerne noch eine Dimension ansprechen. Ich bin neugierig, ob du hier mitgehst. weil ich hier auch jetzt sozusagen nicht so explizit in religiöses Territorium hineingehen möchte.
Ja.
Aber trotzdem würde ich sagen, dass Teil dieser Erfahrung die Erfahrung des Heiligen ist.
Ja.
Und interessanterweise, und das finde ich ganz besonders spannend, so geht es mir zumindest, ich brauche das Wort heilig hier überhaupt nicht zu definieren. Mhm. Also es ist mir, so würde ich das zumindest für mich feststellen, überhaupt nicht relevant, was ich überhaupt damit meine mit dem Wort heilig. Mhm. Viel interessanter ist, dass es eine Erfahrung gibt, für die das Wort heilig zutreffend erscheint. Mhm. Und ob das jetzt sozusagen der Blick angesichts einer Begegnung von Mensch zu Mensch, ob das eine Naturerfahrung, ob das eine Kunsterfahrung, ob das einfach das Schauen in den Wolkenhimmel, ob das das Lesen eines Buches, ob das irgendwie das Sitzen in der U-Bahn und einfach das Leben an sich vorbeiziehen sehen, da ist etwas, das scheint mir relevant zu sein, das scheint mir mit der Meditationserfahrung zu tun zu haben. Und ich möchte jetzt wirklich das Wort heilig, nichts gegen Religion, ja, weil ich möchte es jetzt sozusagen nicht in die Weihrauchatmosphäre hineingehen mit all diesen Konnotationen. Nicht, dass es das was Schlechtes ist, aber ich möchte es sozusagen lockerer, einfach für sich so stehen lassen und sagen, dass das Teil der Meditationserfahrung eine Erfahrung ist und die scheint mir existenziell wichtig zu sein, dass die Welt, was immer die Welt auch ist, nicht nur mundän ist, sondern dass sie etwas hat, wo dieses Wort, ich meine das Wort heilig, passend erscheint. Mhm. Mhm. Das scheint mir wesentlich zu sein und das scheint mir Teil dieser Erfahrung zu sein. Und so, eine der Fragestellungen ist, wenn wir unsere säkulare Welt akzeptieren, ja, und das ist mir auch wichtig, jetzt nicht irgendwie so vorsäkulare Welten zurückgehen zu wollen, kann ich diese Offenheit der säkularen Welt annehmen, wie sie ist, mit all diesen multiplen Perspektiven und trotzdem diese Erfahrung, die mir eine sehr grundlegende menschliche Erfahrung, nämlich die Erfahrung des Heiligen, einen Platz geben in diesem.
Mhm. Mhm. Und deshalb wirst du ja auch der Frage, was ist Ihnen, was ist dir heilig in verschiedenen Kontexten, säkularen Kontexten begegnen. Mhm. Das ist eine Frage, die man gar nicht so leicht, die man auch anders stellen kann, aber die da was anrührt, wenn man sie so stellt, wie du sie gerade stellst. Das ist genauso wie auch die Erfahrung von Sinn etwas ist, wo die Worte sehr hölzern klingen, sehr schnell. Oder dann nach einem philosophischen Diskurs klingen. Mhm. Aber wenn wir sie auf unsere Erfahrung zurückgehen, haben wir eine unmittelbare Erfahrung, was heilig ist oder was Sinn macht. Also das ist eine innere Evidenz. Und die muss dir niemand begründen, weil das Evidenz ist, dass du brauchst keine Begründung. Mhm. Das ist so. Und beim Heilig ist genauso, dass der Moment für dich heilig ist. Dazu brauchst du kein religiöses Konzept. Mhm. Das ist innere Evidenz. Und meine Erklärung dafür ist, ich als ganzer Mensch, das heißt ich als Leib und Seele, bin da und es ist Resonanz auf allen Ebenen meines Daseins. Mhm. Dann empfinde ich heilig. Mhm. Oder da könnte ich das Wort, ich nehme mal an, da könnte das Wort dann dazu passen. Oder Sinn, oder Evidenz, oder Gefühl. Mhm. Das ist, wenn ich als Ganze angesprochen bin. Und das ist was vom Befreiendsten, dass ich selbst oder in einer Begegnung oder in einer Arbeit, und das ist ja etwas, was wir heute auch so schmerzlich erleben, dass wir zu fragmentierend eigentlich nebeneinander, miteinander unterwegs sind. Mhm. Und diese Momente der Heiligkeit und der Respekt und der Würde, drum ringen, drum kämpfen müssen, leiden, dass sie in manchen Bereichen einfach nicht mehr, vielleicht waren sie oft lange gar nicht spürbar sind. Also auch hier ist kein Retroblick von mir, dass das mal war und heute ist es nicht mehr, sondern dass es darum geht, eigentlich dem Raum zu geben. Und die in den religiösen Bereichen, den mystischen, die holen es auf die Art zurück, weil es sind urmenschliche Erfahrungen, wie du sagst, in der U-Bahn oder wo immer. Mhm. Das ist genau meine Erfahrung. Ich mache nur selten den Link, um die Verbindung wiederherzustellen zu der Erfahrung, woher wir als Menschen kommen. Mhm. Aber da sind wir jetzt in einer Zeit, die immer noch wie eine innere Reinigung braucht von diesen religiösen Worten und Bildern, weil die so konzeptionell geworden sind, weil die so befohlen wurden, weil sie so aufgesetzt wurden. Und weil wir wieder aus der ursprünglichen, ganz urmenschlich persönlichen Erfahrung wieder von der ausgehen müssen. Mhm. Das viel befreiender ist wieder selber zu ringen, Worte zu suchen, auszutauschen. Das ist auch mein Weg, wie ich mit Menschen gehe. Nicht ich erkläre dir, sondern wie empfindest du das? Was für Worte kommen dir da? Was für Bilder? Wie kannst du das integrieren? Da kann ich in die eigene Tradition zugehen oder da kommen ganz spontan andere Dinge, ganz neue, moderne Formen. Ich glaube, dass der kreative Prozess jetzt gerade im Gange ist.
Mhm. Nee, dem kann ich sehr zustimmen und ich möchte, wir sind ja schon fast am Ende unserer Sendezeit.
Schade. Eva, spannender.
Ja, aber ich möchte trotzdem noch eine Dimension mit anschneiden, die mir zum Thema Meditation sehr wichtig erscheint und die wir meines Erachtens jetzt gerade auch berühren. Und das hat auch mit dem Thema der Fragmentierung zu tun, das du angesprochen hast. Mhm. Und auch mit dem Thema der säkularen Gesellschaft, weil Teil dessen, was ich an Meditation so spannend finde, und mit Meditation meine ich genau das, was wir am Anfang angesprochen haben, diese offene Meditation oder stille Meditation, all das, was wir angesprochen haben, dass diese Erfahrung etwas universell Menschliches ist, das unabhängig von den kulturellen Hintergründen etwas ist, in dem wir uns begegnen können. Das heißt, ich kann Muslim sein, ich kann ein traditioneller Hindu sein, ich kann ein aufgeklärter Humanist sein, ich kann wie auch immer. Und das, was wir gerade beschrieben haben als Meditation, mit ganz verschiedenen Hintergründen verstehen und kann das als Jesus-Erfahrung, als Meditationserfahrung, als Erleuchtung, als Funke Gottes, egal, was wir in der Kulturgeschichte hier immer schon an Worten gefunden haben und noch finden werden. Aber da ist etwas, wo wir uns im Unaussprechlichen finden können und darin auch eine mehr als Toleranz, eine Zustimmung für die andere kulturelle Interpretation dessen finden können, die der andere findet. Wenn jetzt zum Beispiel die kulturelle Konfrontation auch mit dem Islam sehen, ja, und jetzt mal die terroristische Seite in den Hintergrund stehen lassen, einfach zu sehen, dass ich einem frommen Muslim begegnen kann und sehen kann, dass er etwas erfahrt in seiner Erfahrung mit Allah, dass meine Erfahrung der Stille nicht wirklich trennbar ist.
Genau.
Und ich kann ihn Muslim sein lassen. Er muss nicht werden, was ich bin. Und vice versa. Also ich sehe hier in der Anerkennung dessen, was Meditation ist, gerade weil es namenslos ist, einen Verbindungspunkt, wo wir eine Menschheit sein können, ohne unsere Pluralität aufgeben zu müssen.
Genau.
Und das ist eine ganz andere Dimension noch von Meditation und von der Kraft, die das hat. Ja, einfach, da ist etwas, in dem ich brauche es nicht benennen. Ganz im Gegenteil, die Tatsache, dass ich es nicht benennen kann, ist genau der Punkt, der es so spannend macht.
Genau.
Und wir können, ja.
Genau. Und vor allem, wenn ich diesen Punkt erfahre, wenn ich den Punkt als Konzept hätte und mit dem anderen mich darüber verständigen wollte, dann müssen wir einen guten Dialog führen und sagen, wie ist deine Kultur, wie ist meine Kultur? Das Dialog oder eben, wie wir heute oft erleben, schlechte Dialoge. Das heißt, ich habe recht und du liegst völlig falsch. Wenn es aber die Erfahrung ist, auf einer Ebene, die tiefer liegt, wo ich dann auch Worte dafür finde oder einfach in der Stille, das präsent ist, dort spüren wir die Verbindung. Und die mystischen Traditionen, das heißt, diese in der Tiefe verwurzelten Menschen mit ihren Erfahrungen, der verschiedensten Religionen und Kulturen, die treffen sich. Die haben kein Problem miteinander. Im Gegenteil, die spüren, dass sie vom Gleichen berührt sind und um ähnliche Erfahrungen herum. Da gibt es noch Unterschiede, aber der Kern, da bin ich tief überzeugt, ist ähnlich. Und je mehr ich aber an der Oberfläche, an der kulturellen Seite bin und darin meine Identität festmache, dass ich und wir genau so sind, und das wie dogmatisch beschreiben können muss, eine Bedrohung ist für meine Nation, für meine Kultur, und das mit einer göttlichen Autorität dann noch oben sozusagen nur mal drauf zementiert ist, dort wird es schwer, dort ist es eben zu schwer. Aber in der Tiefe, das begeistert mich auch. Es ist urmenschlich, und es ist, in der modernen, säkularen Welt, es braucht einfach den Mut zu dieser Erfahrung, da tiefer zu gehen. Und da weiß ich halt heute auch nicht, auch in dem ganzen therapeutischen Bereich, wo die Achtsamkeit so ein großes Thema geworden ist oder dabei ist zu werden, ob es uns gelingt, diese Tiefe mitzunehmen und das nicht nur zu entspannen, sondern unser Mensch sein als solches dadurch auch unmittelbarer zu erleben und uns darin zu bewegen.
Jetzt sind wir wirklich schon über die Sendezeit hinaus. Ich möchte ganz klar noch erwähnen, weil wir darauf gar nicht zu sprechen haben. Du hast natürlich auch ein Buch dazu geschrieben. Das heißt, Meditieren hilft, eine praktische Einführung für alle im Herder Verlag.
Ja.
Das Buch findet sich unter anderem auch auf deiner Webseite, wenn ich die kurz nennen darf. Die heißt www.spirit-büro.ch.
Darf ich das gerade noch ergänzen? Ich habe eine brandneue, die heißt auch neue, die heißt www.martinraphael mit F, Raphael geschrieben, martinraphael.ch.
Okay.
Neu, die andere ist schon wieder. Die gibt's noch, aber jetzt ist eine neue.
Okay, schön. Ich nehme an, auf beiden Seiten sind auch deine Kurse und deine Seminare einsichtig, also wer immer einfach auch jetzt Lust hat, dem Thema hier nachzugehen. Deine Website ist hier auf jeden Fall eine Quelle dafür.
Ja.
Martin, herzlichen Dank. Ich fand das ein sehr bereicherndes Gespräch. Danke, dass wir da gemeinsam gehen konnten. Ich wünsche dir und auch allen Zuhörern noch einen schönen Abend, einen schönen Tag.
Danke vielmals. Herzlichen Dank. Ich verabschiede mich auch ganz herzlich von allen. Danke.